heute retten.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Herzlich willkommen zur ersten Episode im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit zwischen den Jahren, viel Zeit für euch, für Dinge und Menschen, die euch wichtig sind und könnt so ganz gestärkt, vollkommen ins neue Jahr eintauchen und euch von ihm tragen lassen. Und passend zum chinesischen Jahr, das nun mal im Zeichen des hölzernen Drachen steht, geht es heute um etwas, das sich gern mal an geschwächten Bäumen ansiedelt, den Zunderschwamm. In den letzten Jahren hat der Zunderschwamm, so habe ich es zumindest wahrgenommen, so einen kleinen, wie soll ich sagen, Bekanntheitsaufschwung bekommen. Man liest immer mehr darüber und gerade in sehr naturverbundenen Kreisen kommt er immer mehr zum Einsatz. Und weil die Natur gerade ein bisschen eine Pause einlegt und ihre Kräfte für das Kommende sammelt und zentriert, dachte ich mir, schaue ich mir den Zunderschwamm doch einmal etwas genauer an. Schließlich läuft er mir ja, sinnbildlich gesprochen, auch ständig draußen über den Weg. Zuerst einmal ist der Zunderschwamm, auch Zunderpilz oder Blutschwamm genannt, ein sogenannter Schwächeparasit. Er bevorzugt Laubbäume wie Buchen oder Birken, kommt meist an Tothölzern vor, wächst aber auch auf noch lebenden, aber eben geschwächten Bäumen. Daher vielleicht auch Schwächeparasit. Und irgendwie denkt man bei Parasit ziemlich schnell an etwas Negatives. Dabei ist das, was der Zunderschwamm macht, ein echter Benefit für das Ökosystem. Zum einen sortiert er mit dem Befall sozusagen die kranken oder schwächelnden Bäume aus, zum anderen frisst er sie quasi auf. Ist also so etwas wie eine natürliche Selektion. Er entzieht den Bäumen so lange Zellulose und Lignin, bis der ganze Stamm hell und weich ist, übrig bleibt feuchtes und zerbröselndes Holz und das wiederum bietet dann wieder vielen Tierarten Nahrungsgrundlage und Lebensraum. Der Satz, etwas brennt wie Zunder, kommt nicht von ungefähr. Wie sein Name Zunderschwamm schon sagt, war er in früheren Zeiten ein wichtiger Helfer für die Entfachung eines Feuers. Nach der Entfindung von Zündhölzern 1848 war das aber nicht mehr so wichtig und wurde dafür nur noch selten verwendet. Und um das Innere des Zunderschwamms für die Feuerentzündung sozusagen perfekt zu machen, wurde das Pilzgeflecht, das man zwischen der wirklich extrem harten Außenhaut und den Röhren findet, herausgeschnitten, eingeweicht, gekocht, in Urin eingelegt, später war es dann nicht mehr Urin, sondern Salpetersäure oder Soda. Dann wurde es gewalkt und wieder getrocknet. Und das ergab dann eine Art festen Filz, der die Funken der Feuersteine sofort auffing, sofort zu glimmen begann und damit der Grundstein zu einem guten Feuer war. Alles rund um den Zunderschwamm, was bei uns heute vielleicht ein Stell dir vor auslöst, war vor Tausenden von Jahren ganz normal. Selbst bei Ötzi, der Gletscherleiche, fand man den Zunderschwamm. Ihm war der Pilz wohl so wichtig, dass er ihn mit einem Lederhalsband wie eine Schmuckkette bei sich trug. Jetzt bleibt nur noch die Frage, hatte er den Zunderschwamm wirklich nur als Feuerhilfe dabei? Oder war es doch eine Art Reise- und Hausapotheke? Denn als Speisepilz ist der Zunderschwamm eher unbrauchbar. Wer weiß. Den volkstümlichen Namen Blutschwamm hat er vermutlich daher, dass er in Notsituationen durchaus einen guten Notverband abgeben kann. Das Pilzfleisch, das Drama, also der Teil zwischen Außenhaut und Röhren, der gleiche, der fürs Feuermachen gebraucht wird, lässt sich tatsächlich gut zur Blutstillung verwenden. Genauso soll es üblich gewesen sein, dass Frauen das Drama während ihrer Regel zum Auffangen des Blutes benutzt hatten. Aber das Drama ist nicht nur wegen seiner Textur für die Blutstillung geeignet. Die Inhaltsstoffe und die damit verbundenen medizinischen Wirkungen sind blutstillend, wundheilfördernd, entzündungshemmend, antibakteriell, antiviral und immunmodulierend. Also ich glaube ja immer mehr, dass der Zunderschwamm ein Teil der Reise- und Hausapotheke vom Ötzi war. Der Zunderschwamm bzw. das Drama daraus war übrigens bis Mitte des 20. Jahrhunderts als Wundstreupulver oder auch als Wundauflage in Apotheken erhältlich. In der eurasischen Volksmedizin fand der Zunderschwamm aber auch innerliche Anwendung. Er wurde bei Blasenleiden, bei Mensschmerzen und bei einigen Krebserkrankungen eingesetzt. Und sowohl die traditionelle chinesische als auch die traditionelle japanische Medizin setzten Extrakte aus dem Zunderschwamm bei Lungenerkrankungen ein, bei Magenverstimmungen und auch bei Erkältungskrankheiten. Heute erlebt der Zunderschwamm sein Comeback oftmals in Kapsel- oder Flüssigextraktform und gilt als sogenannter Vitalpilz. Und genauso wie beispielsweise der Reishi oder der Chaga-Pilz ist er eigentlich ein Heilpilz, darf aber halt so nicht genannt werden. Aber das liegt wiederum an sehr umständlichen behördlichen Regelungen. Was den Pilz an sich aber nicht weniger hilfreich macht. Denn neben den sogenannten Beta-Glucanen, die gut sind für den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel, außerdem die Schleimhäute des Magens schützen und gut für den Darm und das Immunsystem sind, stecken im Zunderschwamm auch noch jede Menge an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Und mit all diesen Inhaltsstoffen und deren Zusammensetzung ergibt das nun mal ein breites Anwendungsspektrum. Die Wirkung wird heute grob zu antiviral, krebshemmend, antidiabetisch, Förderung der Hautgesundheit, Linderung von Wechseljahrsbeschwerden und einer Verminderung von Schlafstörungen zusammengefasst. Hört sich schon fast nach einem Wundermittel an. Und das wohlgemerkt aus einem Parasiten. Auch der Bereich der medizinischen Kosmetik profitiert zunehmend vom Zunderschwamm. Ein gutes Beispiel ist eine Firma namens Zunderschwamm Naturprodukte GmbH aus dem oberfränkischen Markt Rodach. Die haben sich komplett der Erforschung des Zunderschwamms verschrieben. Sie haben es geschafft, aus dem Zunderschwamm ein großmolekulares und bioaktives Beta-Glucan zu isolieren und damit perfekte Wirkstoffprofile für geschädigte Hauttypen zu kreieren. Ihre Forschungen, auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Universitäten, belegen die positiven Wirkweisen im Hinblick auf die Wundheilung, die Entzündungen, bei UV-Schutz und dem antioxidativen Verhalten. Alles in Bezug auf die Haut. Ich habe mir die Seite des Unternehmens länger angesehen und ich bin wirklich begeistert, mit wie viel Enthusiasmus, mit wie viel Forschungswillen dieses Unternehmen sich dem Zunderschwamm annimmt. Und wer mich kennt, der weiß, ich liebe es zu räuchern. Und da würde es natürlich nahe liegen, anstatt einer Räucherkohle mit dem Zunderschwamm zu räuchern. Und ich will jetzt gar nicht lang drum rumreden. Ich bin entweder zu doof oder in dem Fall nicht hartnäckig genug gewesen. Ich hatte tatsächlich einmal versucht, mit ihm zu räuchern. Aber so wirklich gut hat das nicht funktioniert. Wo genau mein Fehler war, weiß ich nicht. Aber vielleicht versuche ich es nochmal und mache es ganz einfach so, wie es zum Beispiel auch Wolf-Dieter Stoll schreibt. Die Schwämme gut trocknen, senkrecht in 1-2 cm dicke Scheiben zersägen und los. Okay, ich muss es einfach nochmal versuchen, denn ich kann mir schon vorstellen, dass ein Räuchern auf einem solchen pur Naturmaterial nochmal eine viel intensivere Sache ist als mit der üblichen Kohle. Die Idee, den Zunderschwamm ganz, ganz anders zu nutzen, so zum Beispiel zur Herstellung von Kleidern oder Taschen, Fensterledern oder Bilderrahmen, die ist nicht neu. In Sibirien beispielsweise galt Kleidung aus Zunderschwamm als besonders gut und kostbar. Und auch in der Neuzeit gibt und gab es immer wieder Projekte, Alltagsprodukte daraus herzustellen. So gab es zum Beispiel mal eine Firma, die Sneakerschuhe mit Hilfe des Zunderschwamms produziert hat. Ob sich das aber in größerem Stil durchsetzen könnte, ist vielleicht eher doch unwahrscheinlich. Zum einen braucht so ein Pilz schon eine beachtliche Zeit, um zu wachsen. Er kann letztendlich bis zu 30 Jahre alt werden. Und zum anderen steht der Zunderschwamm mittlerweile unter Naturschutz. Er ist zwar nicht grundsätzlich in seiner Existenz bedroht, aber durch eine intensive Waldwirtschaft wird sein Bestehen auch nicht gerade gefördert. Wenn man sich jetzt so ein bisschen mit dem Zunderschwamm beschäftigt hat, dann finde ich, kann man seinen Anblick bei einem Waldspaziergang noch mehr genießen und sieht ihn vielleicht auch mit anderen Augen an. Besonders viele dieser Exemplare haben wir immer im Bayerischen Wald gesehen. Gefühlt Unmengen von Zunderschwämmen. Hier ist aber auch die Waldbewirtschaftung eine ganz andere. Es ist ein Nationalpark und dort gelten einfach andere Regeln. Trotzdem würde ich jetzt zum Beispiel keinen Zunderschwamm von dort mitnehmen, um mir daraus ein Heilmittel herzustellen. Denn auch nach 36 Jahren, nach Tschernobyl, sind Pilze aller Art im Bayerischen Wald immer noch radioaktiv belastet. Die Nationalparkverwaltung fasst es kurz und bündig zusammen. Die radioaktive Belastung des Bodens im Nationalpark ist noch ähnlich hoch wie nach dem Reaktorunglück. Der Speisepilz Marone weist die höchste Radioaktivität der Pilze auf und ein Drittel aller Proben, gesamt, lagen über dem gesetzlichen Wert. Um jetzt im Speziellen beim Zunderschwamm zu bleiben, auch er bindet Umweltgifte und Schwermetalle. Und daher würde ich für eine innerliche Einnahme tatsächlich nur auf geprüfte Qualität und nicht auf Wildsammlung zurückgreifen. Dann hoffe ich mal, euch hat die erste Episode des Jahres, die Zunderschwamm-Episode, gefallen und all eure Ideen, Pläne, Vorhaben und Wünsche, für die ihr 2024 brennt, brennen zuverlässig wie Zunder und wandeln sich zu eurem großen, wärmenden und nährenden Feuer. In 2 Wochen wird es hier keine Pflanze, keinen Baum geben. Ich mache einen Ausflug zu einem Geist, den es schon seit 1826 gibt und den wohl wirklich jede und jeder kennt. Ein Ausflug zur Klosterfrau Melissengeist. Bis dahin, lasst euer Feuer brennen, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.